Vielen Dank, Angela, für diese Fülle von Aussagen. Gibt es dazu Fragen? Das scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Also wir haben das schon ein wenig besprochen, aber vielleicht kann ich eröffnen in Bezug auf das, was Sie gerade vorgetragen haben, in Bezug auf den sozialistischen Realismus und das, was über den eisernen Vorhang rübergeschwappt ist. Es gibt zweierlei Dinge, die in der Ausstellung zum Ausdruck kommen. Die Publikation von Kurt London, ein Amerikaner, der in den 30er Jahren in Moskau war, und seine Darstellung der Debatten um den Schriftstellerkongress herum. Dadurch wurde der sozialistische Realismus in den USA aufgenommen und eine Publikation, die den Verlauf der Arbeit der Organisation CCF nachverfolgt wurde, und da gab es eben kurze Intervalle mit dem Kommunismus. Bestimmte Autoren, Louis Fischer zum Beispiel, seien hier genannt. In seiner Zeit während in der Sowjetunion wurde er konfrontiert mit dieser Lücke, von der Sie gesprochen haben, die Realität, was man sieht und dem Ideal, was man in der Kunstproduktion unter dem Banner des sozialistischen Realismus gesehen hat. Es geht um Widersprüche, die hier aufgezeigt werden. Und er wollte hier ein Buch schreiben über das, was er gesehen hatte. Und diejenigen um ihn herum, die auch mit der Kommunistischen Partei zu tun hatten, sagten: Okay, aber worum geht's hier eigentlich? Also das Buch, das dann zensiert wird, also das ist dann nach einem Jahr soweit und dann stimmt das alles gar nicht mehr, was da drin steht, weil die Realität sich geändert hat. Und das ist seine Erkenntnis dessen, was sozialistischer Realismus ist. Die Sowjets kannten den hypnotischen Effekt und die verheißungsvolle Zukunft wurde der Vergangenheit wieder verschrieben. Die Gegenwart wurde so behandelt, als ob sie nicht existierte, und die Zukunft so, als ob sie schon da wäre. Das wurde subsumiert unter sozialistischem Realismus. Was Sie gesagt haben von Lukas und so weiter und dem Verständnis des sozialistischen Realismus, ist das Verständnis, das wir noch nicht erlangt haben. Aber Louis Fischer in seiner kurzen Eskapade in der Sowjetunion hat hier einen anderen Weg eingeschlagen. Vielleicht könnten Sie dazu noch etwas sagen, wie man das sozusagen übersetzen kann, diesen sozialistischen Realismus. Das ist eine sehr dichte Frage, eine dichte Anmerkung. Die zentrale Frage ist doch wohl die: Die Sowjetunion, wie hat sie sich gestellt im Bezug auf die 20er Jahre? Ich habe vom Stalinismus gesprochen und den beiden großen Wenden oder den beiden Wenden, wo er den Proletkult und die Kader genutzt hat. Einmal, um die Traditionellen auszuschalten, die Traditionalisten, die kulturelle Politik unter der neuen Wirtschaftspolitik gekennzeichnet hatten. Und dann in der zweiten Wende 1932 nutzte er die Traditionalisten, die er zunächst einmal eliminieren wollte, um den Politkult zu eliminieren. Also das heißt, die Tradition kann nicht proletarisiert werden. Das sagte Bogdanov im Gegensatz zu Lenin. Das hat was mit dem Bewusstsein des Proletariats zu tun. Aber Lenin sagte, innerhalb der Tradition ist es so, dass es Ideale der Liberalisierung gibt. Sie sind sozusagen schlafend. Sie müssen hervorgeholt werden, zur emanzipatorischen Präsenz gebracht werden. Diese dialektische Temporalität kann man sehen als neuen Dialog zwischen der Gegenwart und der Zukunft. Die Vergangenheit, die man umwandelt durch Aneignung, kontinuierliche Aneignung oder teilweise auch, indem man sozusagen einen Kurzschluss herstellt und den kurzen Weg zur Zukunft findet. Welches ist die angemessene Form der Repräsentation? Das ergibt sich folglich als Frage. Und was haben wir erreicht, sozusagen in der Gegenwart? Das ist eine Frage, die viele Debatten ausgelöst hat. Auch zwischen schematischen und doktrinären Positionen. Ich weiß, ich antworte jetzt nicht auf Ihre Frage, aber es ist im Grunde genommen wirklich etwas, was in den 80er Jahren auch wieder angeeignet worden ist. Denn es geht hier um die Sprache des Stalinismus und vielleicht wurde daraus sozusagen eine stalinistische Pop-Art-Sprache, die sich auch wieder selbst aufgehoben hat. Also, wie gesagt, mit dem, was außerhalb der Sowjetunion geschehen ist oder wie man dort die Aneignung vorgenommen hat, damit habe ich mich nicht studienmäßig befasst. Vielen Dank für diesen reichhaltigen Vortrag. Was Sie beschrieben haben, gibt es, so sehe ich es, verschiedene Ähnlichkeiten mit dem, was ich beobachte. Meine Frage geht aber in eine andere Richtung, vielleicht ein bisschen außerhalb dessen, was Sie hier vorgetragen haben. Ich habe mich Folgendes gefragt. Wenn der CCF sozusagen eine Kampagne mit abstrakter Kunst geführt hat, was haben denn die Bewohner der Sowjetunion gedacht? Haben sie gesagt, wir sind jetzt in der Vergangenheit oder wir sind sozusagen in der Zukunft? Die Zukunft ist in unsere Kunst hineingekommen, aber wir haben doch die Vergangenheit aus den 20er Jahren, die wir hier einbeziehen müssen. Ja, das ist eine interessante Frage. Klar, ich kann natürlich jetzt nicht die, das Publikum als empirische Gruppe hier heranziehen und diese Frage so beantworten. Aber wir können schon Folgendes sagen. In Moskau war das Ganze so wichtig und so einflussreich in Bezug auf eine Gruppe von Malern, gerade in Petersburg zum Beispiel, da gab es eben eine Freiheit der Malerei oder der Maler. Da, natürlich gab es auch bestimmte Beschränkungen in der Moskauer Schule. Das war etwas anders in Petersburg. Und die Arbeit in der Abstraktion, da gab es Aufstellungen, es gab Besprechungen in der Presse. Man hat einen Einfluss gesehen auch auf die amerikanischen Ausstellungen in Moskau. 1972 etablierte sich das erste moderne Museum of Modern Art in Jerewan. Es klang wie ein Dissidentenprojekt, war ein in Opposition zum offiziellen Diskurs. Aber die armenischen Maler der 60er, 70er Jahre sagten, sie hatten eine bestimmte merkwürdige Verbindung zu ihren nationalen Wurzeln. Durch diesen abstrakten die abstrakte Malerei zum Beispiel und der nationale Inhalt, diese ethno-folkloristischen Begriffe, in der Moderne traten hervor, im Gegensatz zu dem, was wir in Europa gesehen haben. In der nationalen Tradition, glaube ich, kann man also etwas finden, eine neue Entwicklung in den 60er, 70er Jahren, die wir den neuen sozialistischen Modernismus betrachten können oder nennen können. Hergeleitet von den Arbeiten von Pollock zum Beispiel oder Gorki. Ja, aber so, dass die allgemeinen Reaktionen des allgemeinen Publikums, das kann ich jetzt hier nicht näher beleuchten. Kurze Frage von mir. Also, Sie haben die sowjetische Enzyklopädie zitiert am Anfang Ihres Vortrags. Lifschitz hat zur Modernität den einführenden Beitrag geleistet und geschrieben. Und er hat bis fast kurz vor seinem Tod bekräftigt, dass dies nicht mehr kleine Bourgeoisie ist, sondern Conceptual Art, dass er hat sich für diese Conceptual Art ausgesprochen. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, wo seine Position da war. Nun, also er hat sehr viel publiziert und er hat sozusagen eine neue Form der Sklaverei als Autor dies bezeichnet. Bis Ende der 60er, 70er Jahre, da gab es einen polemischen Artikel von ihm, Warum bin ich kein Modernist? Und das ist eine Frontalattacke gegen den Modernismus, gegen dieses bourgeoise Bewusstsein. Er war in Europa, in den USA. Er hat aber Conceptual Art eigentlich nie für sich entdeckt. Ich bin da also anderer Meinung als Sie. Aber deswegen ist vielleicht Lifschitz auch in englischer Sprache nicht verfügbar. Er ist antifeministisch, ein homophober Mensch und so. Man kann ihn also im Grunde nicht von dem sowjetischen Kontext, in dem er verwurzelt ist, entfernen. Das ist im Grunde genommen wie ein Skandal. Aber bis zum Ende seines Lebens war er meiner Meinung nach ein Verfechter des sozialistischen Realismus im Gegensatz zur westlichen Kunst. Und Lukins Essay zum Thema kontemporären Realismus. Sie haben sich ja auf andere hier vor allem fokussiert, aber in diesem Text, Lukas Text, ist es so, dass er ja den sozialistischen Realismus hier verteidigt. Und das ist eine interessante Analogie. Führt uns zurück zur Modernität und der Subjektivität des modernen Künstlers, dem Prototyp des freien Geistes, wie Jackson Pollock zum Beispiel. Und er sagt grundsätzlich so, wenn ich mich recht entsinne, und das ist wie ein Rätsel der Repräsentation, und er sagt, das wahre Bewusstsein des Kommunismus ist sehr schwierig, so schwer darzustellen, wie das falsche Bewusstsein der Bourgeoisie. Die Subjektivität hinter diesem Ideal des modernen Künstlers ist so etwas wie ein gottloses, verlorenes Individuum. Und ich frage mich, ob das etwas ist, von dem Sie sagen würden, dass dies ein produktiver Kanal ist, wenn man in Bezug auf dieses Binäre uns beziehen und uns darüber unterhalten und darum herumkreisen. Und wie gesagt, auch in Bezug auf das, was wir hier in der Ausstellung betrachten können. Ich bin nur ganz kurz erstmal durch diese Ausstellung gegangen. Da muss ich noch ein bisschen mehr Zeit für aufwenden. Es ist aber eine interessante Frage, die Sie gestellt haben. Der marxistisch-leninistische Begriff des Individuums, ja, worum geht es da? Ja, wie man das Individuum dialektisch positionieren kann im Verhältnis zum Kollektiv, zum Ganzen. Und wie kann man das kollektive Bewusstsein entwickeln, weiterentwickeln? Welche Widersprüche existieren hier? Lukas und Lifschitz haben eine Meinung geteilt. Und man kann sagen, das ist Humanismus, das ist schlecht und so weiter. Aber man hat die Frage des Bewusstseins nie aufgegeben. Und Lenin hat ihn sozusagen hier den Zugang über Hegel geschaffen. Aber ich muss das vielleicht auch noch mal darüber nachdenken und das noch mal bearbeiten. Also wer ist der Künstler, der vor diesem Abgrund steht? Gut, ich denke, wir können später noch mal darüber nachdenken. Wann waren die russischen Künstler so enthusiastisch hinsichtlich dieses abstrakten Expressionismus? Wann war das? In meinen Anmerkungen? Nein, nur die Zeit. Also welche Zeit? Von welcher Zeit sprechen Sie? Also in den 60ern. Also Ende der 50er Jahre war Pollock in Berlin. Und ich war ein Zeuge und wir waren überhaupt nicht enthusiastisch. Also ich war an der Kunstschule tätig und wir waren überhaupt nicht enthusiastisch. Sozialistischer Realismus ist keine Frage von Modernität oder Modernismus, nein, sondern die Alternative ist eine Kunst, die frei ist, eine Kunst, die nur den eigenen Regeln folgt. Hier gibt es das Beispiel von Karl Hofer, den kennen Sie wahrscheinlich alle. Er war jemand, der auch in einer Zeitschrift, einer Kunstzeitschrift geschrieben hat, 47, 48. Und es gab einen Artikel über sozialistischen Realismus und er hatte sich dafür ausgesprochen, erst einmal und dann schrieb er, die Kunst muss dienen.
Eine Hure. Social Realism ist
die Kunst muss frei sein und soll nur den eigenen Regeln dienen. Aber das ist keine Alternative zum sozialistischen Realismus, sondern sozialistischer Realismus ist die Anordnung, so und so sei zu malen. Das ist keine Freiheit. Ja, genau, kurze Antwort. Es gibt hier ein doppeltes System, was sich entwickelt. Einmal die offizielle Kunst, die Staatskommission und so weiter. Das macht man, um sozusagen Geld zu verdienen. Also da muss man sich sozusagen durchmogeln. Und dann der geistige Ausdruck der wirklichen, der eigenen Seele. Das macht man wirklich in einem eigenen Studio zu Hause. Vielen Dank, Angela, für diese tolle Diskussion. Und Angela wird ja später auch noch mal bei unserer Podiumsdiskussion dabei sein. Wir haben jetzt eine Pause.